schafft man es als Rechtsanwalt mit Hilfe von Social Media regelmäßig mehrere tausend Euro Umsatz zu generieren? Und warum entscheidet man sich nach einer einjährigen Pause von der Juristerei, seine eigene Kanzlei zu gründen? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet mir Patrick Kainz in der heutigen Folge von Lawpreneur. Willkommen, Patrick. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung, liebe Sarah.
Du bist ja jetzt schon seit 2019 selbstständig. Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin nie in das ganze Ding reingegangen und habe mir gedacht, ich möchte unbedingt irgendwann selbstständig sein. Ich habe mir immer gedacht, ich bin in irgendwelchen Teams, in anderen Kanzleien, ich bin dort happy, solange das Team irgendwie passt, solange ich meinen Stellenwert finde in dem Team, brauche ich mich nicht selber profilieren, ich muss nicht in der ersten Reihe stehen. Mhm. Und dann bin ich 2018 von einer anderen Kanzlei weggegangen, schon eher nah am Burnout und habe gesagt, ich will eigentlich dieses ganze Juristending gar nicht mehr machen, ich möchte die Anwaltei verlassen, habe mich dann auch austragen lassen aus der Liste der RechtsanwältInnen und war dann wirklich eine Zeit lang gar nicht Rechtsanwalt und habe mich aber dann 2019 doch wieder dazu entschieden, weil ich mir gedacht habe, also in der Zwischenzeit haben ein paar Bekannte von mir mich immer wieder zu kleineren Projekten herangezogen, gesagt, hey, ich wollte dich eh schon vor Jahren einmal fragen, wie ist denn das, aber du warst immer so beschäftigt, jetzt hast du, glaube ich, gerade ein bisschen mehr Zeit, magst du mir da vielleicht ein bisschen helfen, ein bisschen Input geben? Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich juristische Überlegungen, juristische Arbeitsweisen, das gefällt mir schon auch noch weiterhin. Ich mag es, Leuten helfen zu können mit dem Wissen, das ich über die Jahre angesammelt habe, aber es muss halt irgendwie das Setting auch passen. Und dann gab es noch kurz Gespräche mit zwei Rechtsanwälten, die ich gekannt habe, ob wir vielleicht zu dritt eine Arbeitsrechtsboutique aufmachen. Das hat dann aus Gründen nicht geklappt. Die zwei haben dann ein Thema gehabt, dass sie ihn einfach nicht aus der Welt schaffen konnten. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt bin ich schon einige Monate, doch schon über 6 Monate eigentlich ohne Einkommen. Jetzt muss ich mal wieder schauen, dass das reinkommt. Und habe mir dann gedacht, dann muss ich es halt versuchen. Dann muss ich halt vielleicht einfach mein eigenes Schild vor die Tür hängen. Und habe gestartet.
Das heißt, 2018 warst du dann teilweise einfach auch arbeitslos. Du teilweise gar nichts gemacht. Genau. Was hast du da in dem Jahr so gemacht? Also auch, wenn du gerade nichts zu arbeiten hattest.
Ich habe geschaut, dass ich einfach wieder gesundheitlich auf die Beine komme, ein bisschen mental wieder ausgeglichener bin. Und ansonsten habe ich dann eigentlich schon begonnen, eben mit so den Überlegungen, wie könnte ich denn starten? Habe mich dann umgeschaut, ob ich irgendwo eine Kanzlei finde, irgendwie Kanzleiräumlichkeiten, was ich anmieten könnte. Ich habe mir gedacht, ich muss es nicht unbedingt. Also wir sind jetzt gerade in deinem sehr schönen Innenstadt-Altbaubüro, aber ich habe mir gedacht, das brauche ich jetzt nicht ganz dringend.
Braucht es auch nicht, war auch bei uns nur Zufall.
Ich muss sagen, es ist ein sehr schöner Zufall, aber ich habe mir damals einfach gedacht, es muss nicht immer die 1010 Wien Adresse sein, es muss nicht immer Altbau mit Stuck an der Decke sein. Die Leute kommen ja in erster Linie einmal wegen der Rechtsberatung.
Ja.
Und somit habe ich dann angefangen, mich umzuschauen, ob ich vielleicht einfach ein Büro untermieten kann, irgendwo in einem Coworking Space. Habe dann auch schon einen gefunden über Bekannte. Und den ganzen Februar 2019 war ich dann eigentlich noch mit meiner damaligen Partnerin, heute Frau, auf Bali. Einfach so wirklich Gehirn noch einmal komplett resetten, einfach nur schön, einfach viel Sport, gutes Essen, lang schlafen. Und aber auch schon die Zeit genutzt, um eben zu überlegen, okay, wie möchte ich mich positionieren, wie soll das ganze Ding heißen, habe unzählige irgendwelchen komischen Handy-Designprogrammen, unterschiedlichste Varianten durchgespielt, wie ich das Ganze nennen könnte und so und bin dann irgendwann auf Law & Beyond gekommen.
Cool.
Und wie ich dann zurückgekommen war, habe ich langsam doch angefangen, zumindest mit den Vorbereitungen und im April 2019 habe ich mich dann wieder eintragen lassen als Rechtsanwalt.
Jetzt hast du gesagt, du warst kurz vorm Burnout. Ich finde es ja dann toll, dass du jemand bist, der die Stärke hat, der sagen kann, es reicht jetzt, ich muss auf die Bremse steigen, ich bin jetzt kurz mal weg. Wie hat sich das aber aufgebaut bei dir? Also wie hast du diese Alarmsignale wahrgenommen und was ist dann schlussendlich passiert, dass du wirklich gesagt hast, hey Leute, I'm out? Das braucht ja auch ein bisschen eine Stärke und Überlegungen. Ja.
Also es ging einfach wirklich nicht mehr. Es hat sich bei mir so manifestiert, dass ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Und in der Kanzlei, in der ich war, haben die Leute mir das auch angesehen und haben mich gefragt, was los ist. Und man hat es mir im Gesicht angesehen, dass irgendwas ganz, ganz furchtbar schief rennt.
Mhm.
Bei mir habe dann damals auch in der Kanzlei, in der ich war, habe ich das auch offen angesprochen und gesagt, mir geht es einfach nicht mehr gut. Ich weiß nicht, irgendwie stehe ich gerade neben der Spur. Also konkret weiß ich noch, da gab es zwei Mandate, die mich besonders beschäftigt haben in der Zeit.
Mhm.
Also ich habe persönlich als Rechtsberater natürlich den Anspruch, ich möchte, dass ich Leuten helfe, dass mein Beitrag irgendetwas verbessert. Und in den zwei Akten habe ich mir gedacht, ich weiß es nicht, ob ich den Beitrag jetzt konkret leisten kann, den ich gerne bringen würde. Und das hat mich einfach persönlich einfach sehr gestresst. Und ich glaube, das war die Sache, die mich ein bisschen aus der Bahn auch geworfen hat. Und das war natürlich viel, wie es halt oft ist in einem Teil. Und ich habe damals eben gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen von der Bremse, also auf die Bremse steigen, ein bisschen vom Gas den Fuß nehmen. Und habe halt auch darum gebeten, dass das berücksichtigt wird. Das hat man, muss ich schon sagen, das hat man mir zuerst dann auch explizit gesagt, dass sie das mir auch hoch anrechnen, dass ich das ehrlich anspreche. Und sie werden das berücksichtigen. Das hat aber dann leider doch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so habe ich dann einfach wegen der Sache, und ich war dann auch bei einer Veranstaltung über die Kanzlei und habe dann gesehen, wie andere Kanzleien so drauf sind, und habe dann gemerkt, irgendwie, es gefällt mir einfach nicht mehr. Es taugt mir nicht mehr. Bin dann zurückgekommen und habe dann praktisch I handed in my notice und habe dann noch meine Kündigungsfrist abgedient, aber habe dann gesagt, okay, ich bin hier raus.
Okay, das heißt, es war zum Teil Perfektionismus, eigener Perfektionismus, um die beste Leistung irgendwie für den Mandanten zu ermöglichen, und andererseits aber doch auch das Umfeld.
Ja, also ich weiß nicht, ob Perfektionismus, aber ich habe einfach wirklich, mir ist halt in einem Akt, habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt einfach nicht klug, was ich gemacht habe. Und in einem anderen Akt, das war ein fremdenrechtlicher Akt, den ich betreut habe. Und da war es einfach so, es waren vier Familienmitglieder, und bei einem jeden dieser vier Familienmitglieder gab es ein Problem in deren Antragshistorie.
Mhm.
Aber bei jeder einzelnen dieser vier Personen war es wirklich so ein einzigartiges Problem, das die andere Person wieder nicht hatte. Die eine Person hat zu viel Zeit im Ausland verbracht, die andere Person hatte eine angeborene Behinderung, wo man dann extra Dinge nachweisen musste, um vielleicht einen Deutschnachweis nicht erbringen zu können, weil die Person einfach aufgrund einer angeborenen Lernschwäche das nicht machen konnte. Dann bei den Eltern war auch irgendwas, und das war einfach so, es war einfach viel. Und ich wollte einfach das Allerbeste für die rausholen, aber es waren halt wirklich praktisch ein Akt, waren, also es war eine Familie, es waren praktisch vier einzelne komplett losgelöste Probleme.
Mhm.
Und das war dann einfach auf einmal plötzlich ziemlich viel.
Okay.
Ja. Also es war einfach für mich, ich habe einfach gemerkt, mir geht's nicht gut. Und ich hatte ja von anderen Leuten schon gehört, irgendwie Leute, die bei sich selber den Anspruch hatten, dass sie Overachiever sein wollten, die dann halt mit 29 ausgebrannt waren. Und das bringt dann halt auch nichts. Von denen habe ich dann gehört, dass die nächsten 3 Jahre eigentlich kaum irgendwas noch leisten konnten. Und ich habe gedacht, okay, das möchte ich nicht sein. Das klingt einfach so furchtbar.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also hattest du dann auch gleichaltrige Overachiever, die das gar nicht einsehen konnten, was jetzt mit dir los ist? Oder hattest du sehr viele Leute, die das sehr gut verstehen und nachvollziehen konnten? Oder hast du dich einsam gefühlt? Wie war das? Weil 2019, ich finde, seit 2019 hat sich, oder 2018, hat sich sehr viel getan in der Branche. Also ich bin mir nicht sicher, ob du da einen guten Rückhalt hattest.
Nein, wie war also das bei dir? Sowohl die Leute auf meiner Ebene in der Kanzlei als auch natürlich mein privates Umfeld, die haben mich ja gekannt, die haben ja gewusst, was sie an mir haben, wie ich drauf sein kann, wenn es mir gut geht. Und sie haben gemerkt, ich war einfach ein anderer Mensch. Und da gab es jetzt niemanden, also es wird sicher, ich glaube, es hätte Leute gegeben da draußen, die gesagt, das sei nicht ein Lusche, jetzt sei ein Mann, jetzt Augen zu und durch, aufstehen, Krone richten, weitergehen oder was auch immer. Aber das sind halt auch nicht unbedingt die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte. Also ich bin doch eher so, dass ich dann sage, hör auf dich, du kannst dich am besten selber einschätzen, wie es funktioniert, und lass dir von jemand anderen einreden, dass es doch anders sein muss, weil dann fahrt man am Ende des Tages, ich fahre mit meinem eigenen Kopf gegen die Wand. Wenn die mir sagen, nein, mach das weiter, dann ist es trotzdem mein Kopf. Das bringt mir nichts. Ich muss niemandem was beweisen. Und ich hab genug zu diesem Zeitpunkt schon gemacht. Ich hab Auslandsstudien gemacht. Ich habe 2 LLM-Titel gehabt. Ich war eingetragen in Österreich und in New York. wem brauche ich was beweisen?
Mm. Das ist wurscht. Das ist eher eine gesunde Einstellung. Hast du generell Tipps für Kolleginnen, die jetzt vielleicht in derselben Situation sind wie du damals? Wie holt man sich da raus? Oder wenn man da die ersten Gedanken in die Richtung entwickelt und vielleicht auch wirklich erkennt, so hey, das rennt nicht in die richtige Richtung, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich kann nicht mehr schlafen. Gibt es da irgendwie so einen Fahrplan oder irgendwelche Tipps, die du da mitgeben kannst?
Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas Allgemeingültiges sagen kann. Ich meine, am Ende des Tages, jede Person kennt sich selbst am besten, und wenn man plötzlich merkt, man wird gar nicht mehr happy, dann glaube ich, ist man schon sehr nah dran. Und dann am Ende des Tages, man findet im Internet zu allem irgendwie eine Checkliste oder so,
ja,
teilweise schlechter, teilweise besser. Und oder ich meine, die Leute kommen zu uns, weil sie professionelle Unterstützung, Rechtsberatung haben wollen. Mhm. Es ist keine Schande, zu Profis zu gehen, die sich in dem Bereich auskennen, die einem da weiterhelfen können, die einen da rausholen können.
Ja. Ist wichtig.
Es wäre einfach unglaublich schade, wenn man glaubt, man ist alleine, man sieht überhaupt keinen Ausweg mehr, dass man dann weiter so macht wie bisher und sich einfach nur auf lange Zeit schadet.
Ja, und bei dir hat man es ja sogar gesehen. Du hast einfach nur eine kurze Pause gebraucht und ein Reframing und bist ja dann eigentlich voller Power zurückgekehrt und dann aber auch so richtig. Also du hast ja dann Law & Beyond gegründet. Warum eigentlich der Name?
Weil ich mir gedacht habe, irgendwas, ich mag dieses Use machen, aber ich mag auch irgendwie noch so eine zusätzliche Sache haben, so einen Extraschritt. Und ich habe in meiner ersten Homepage habe ich dann auch so Beispiele von dem eben drin gehabt, was ich meine und diesen Extra-Schritt, also ich beispielsweise, dass ich eine Mandantin, die hat ihren Antrag gestellt auf einen Aufenthaltstitel, und wir sind dann dort bei der Behörde sind wir drauf gekommen, dass ein Dokument noch gefehlt hat, das sie zu Hause vergessen hat. Ich habe mein Moped da gehabt, ich habe einen zweiten Helm, ich habe sie dann hinten auf mein Moped draufgehauen, wir sind wieder in den Bezirk gefahren, haben das Dokument geholt, sie hat am selben Tag nochmal zur Behörde zurückgehen können und hat dann praktisch am selben Tag schon das Okay bekommen für ihren Aufenthaltstitel. Mhm. Also wenn ich etwas extra machen kann, und das ist kein besonders großer Aufwand, dann ja, werde ich halt schauen, dass ich halt den extra, going the extra mile,
ja,
sowas in die Richtung.
Ich glaube aber generell schon deine Richtung, deine Fachrichtung oder die Beratungsgebiete, wo du tätig bist, die sagen ja auch schon sehr viel, finde ich, über dich aus. Ich habe in der Vorrecherche zu unserer Folge lang nachgedacht und mir ist was eingefallen von meiner allerersten Vorlesung am Juridikum. Da hat der Professor damals in die Runde gefragt, ja, wer von Ihnen ist da, weil er was Gutes tun will? Und ich habe zu den wenigen Leuten gehört, die aufgezeigt haben. Und dann hat uns der Professor ausgelacht und hat gesagt, na, und wer ist gescheit und wer ist wegen einem Geld da? Und dann hat halt wirklich die Masse aufgezeigt. Und dann war ich so, okay, das war jetzt ein Statement. Also das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Und an das musste ich jetzt auch denken, wie ich mich eben auf die Folge mit dir vorbereitet habe. Weil ich finde, du bist halt ein Anwalt der anderen Art. Also wirklich noch mit diesem Deep Meaning dahinter. Kannst du vielleicht da nochmal auch einen Einblick geben in deine Arbeit und die Bereiche, die du abdeckst?
Also ich bin im Arbeitsrecht und Fremdenrecht tätig. Also wie ich angefangen habe, habe ich auch noch Datenschutz dabei gehabt und so Verwaltungsrecht allgemein, Gewerberecht oder sowas. Aber da bin ich dann auch irgendwann drauf gekommen. Die Dinge werden nicht so häufig abgefragt, also Datenschutz zum Beispiel oder Gewerberecht. Mhm. Und wenn ich dann alle heiligen Zeiten einmal ein Mandat in dem Bereich mache, dann tue ich mir eigentlich schwer zu sagen, ich bin ein Spezialist.
Ja.
Das wäre dann einfach vermessen, dann mache ich vielleicht einen Fehler, weil ich nicht so tief drin, ich kenne nicht die neueste Behördenpraxis, ich kenne nicht die neueste Rechtsprechung, ich muss mich jedes Mal neu einlesen, um zu schauen, gibt es was Neues. Das kann ich ja niemandem verrechnen.
Mhm.
Deswegen habe ich dann gesagt, nein, okay, die Sachen, die am häufigsten nachgefragt werden, darauf konzentriere ich mich. Das ist eben jetzt bei mir das Arbeitsrecht und das Fremdenrecht geblieben. Und ich meine, ich möchte nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, ich möchte auch Geld verdienen. Also ich
das,
möchte natürlich,
das ist klar,
ich meine, ich bin keine NGO, auch wenn manchmal Leute das so glauben in ihren Anfragen, ja, so hey, bitte mach mir das jetzt einfach, was das kostet, was,
ja,
wieso. Aber ich bin ein Unternehmer, ich möchte
klar.
Mein Plan ist es, mir durch diese Tätigkeit fortgesetzt ein Einkommen zu verschaffen.
Aber du bist ja trotzdem auch eher auf der Seite der Privaten sozusagen, oder?
Also ja, auch im im Arbeitsrecht mache ich schon häufig ArbeitnehmerInnen. Ich habe zum Beispiel auch ArbeitnehmerInnen bei sexuellen Belästigungsfällen und solchen Dingen, die mir einfach, natürlich geht es halt, und da fühlt man sich dann auch einfach gut, wenn man einer Person helfen kann, ihren Tag vor Gericht zu haben, wo sie dann diesem Belästiger, nochmal, in dem Fall waren es einfach Männer, ich brauche gar nicht Jenny, nochmal gegenübertreten kann und dann ein Gericht oder eine Behörde oder ein sonstiges Tribunal, zum Beispiel die Gleichbehandlungskommission, dann nochmal sagt, wir haben uns das angeschaut, wir waren zwar nicht dabei, aber so wie wir von beiden Seiten jetzt die Story gehört haben, sind wir der Meinung, dass das nicht in Ordnung war. Und das ist einfach so wichtig mal, nochmal für eine Person, die von sowas betroffen ist, zu hören. Weil sie, wenn sie da drin steckt, dann da gibt es ja viele Unternehmen beispielsweise, die sagen, naja, wir wissen eh, der eine Abteilungsleiter, der kann sich lässt die Hände einfach nicht bei sich so, aber du musst aufpassen, wenn du gerade im Kopierraum bist, weil der kommt dann immer vorbei und sagt, oh, ich muss mich da kurz durchdrängen oder sowas. Und das wird in dieser Welt wird das dann irgendwie klein geredet. Ach ja, das haben wir alles, ja, ich weiß, der benimmt sich manchmal daneben, aber da haben wir alle mal durch müssen. Aber nein, das ist nicht so. Es ist einfach verkehrt. Wenn man einen Schritt rausnimmt, zurücknimmt und sich umschaut und dann von einer unabhängigen Instanz nochmal hört, nein, wir sind bei dir, das ist nicht okay, dann freue ich mich, wenn ich diesen Beitrag habe leisten können dafür.
Ja, aber das meine ich ja. Also du bist ja dann, natürlich gibt es auch manchmal Arbeitnehmerinnen, die Fehler machen und den Arbeitgeber schaden, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Arbeitgeber ja besser und stärker aufgestellt sind. Ja, die haben dann auch mehr Geld für tolle Anwälte und tolle Vertretung. Und da braucht es halt auch von Vertreterseite irgendwie ein bisschen diesen Spirit oder diese eigenen Werte, die du widerspiegelst, meiner Meinung nach, dass man sagt, hey, ich bin jetzt aber auf der Arbeitnehmerinnenseite. Ja, also
am Ende des Tages, du musst Vertrauen aufbauen können. Oder du musst irgendetwas signalisieren, dass die Leute sich bei dir wohlfühlen, bei dir aufgehoben fühlen. Das ist, ich kann nur von meinen Bereichen sprechen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird das, natürlich brauche ich ein Vertrauen, wenn ich, und die Leute, die häufiger mit zuhören, wenn sie sich denken, ich habe was gegen Bauträgervertrag. Ich nehme das einfach immer nur als Beispiel, es ist einfach nicht meine Welt. Ich habe noch nie einen Bauträgervertrag gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt nicht, vielleicht nicht so heftig menschelt. In dem Bereich, wie vielleicht in anderen Bereichen. Vielleicht Bereiche, die ich abdecke, die vielleicht meine Kanzleipartnerin, die Theresa, im Familienrecht abdeckt. Mir ist es aber wichtig. Ich bin gern diese Person, wo jemand sagt, okay, aus dieser ganzen, ich kann mir in Österreich gibt es zigtausende Rechtsanwältinnen, in Wien gibt es zigtausende Rechtsanwältinnen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei dem. Ich möchte bei dem sein, ich möchte mein Problem dem anvertrauen. Ich hoffe, dass der das Bestmögliche macht, damit es mir am Ende des Tages vielleicht ein bisschen besser geht. Ja. Und dieses Gefühl ist einfach ein schönes. Und wenn man dafür dann auch noch bezahlt wird, dann ist es nochmal extra schön.
Ja, dann macht es noch mehr Spaß.
Ja, dann kann ich es nicht weiterhin machen.
Ja. Wie hast du dich konkret dann auf deine Selbstständigkeit vorbereitet? Was waren die Überlegungen? Wie bist du an das Ganze herangegangen?
Ja, zunächst eben, welche Rechtsgebiete sein sollen. Ich habe mir sehr viele andere Kanzlei-Homepages angeschaut. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, es gibt halt sehr viele Kanzleien, wo ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin ist, die eben 8 bis 10 Rechtsgebiete auf der Website stehen hat. Und ich weiß es nicht, vielleicht gibt es diese Wunderwurzels, aber ich habe halt, wie ich vorher gesagt habe, ich hätte einfach ein schlechtes Gefühl dabei, zu behaupten, dass ich 10 Sachen gleich gut kann. Und den gleichen Stundensatz verrechnen kann. Ja. Deswegen habe ich mir dann gedacht, nein, ich möchte es auf weniger Fälle runterbrechen. Ich kann es aber gleichzeitig verstehen. Also ich habe mit einer ehemaligen Kollegin zum Beispiel gesprochen, die hat sehr viele Sachen draufstehen. Die hat gemeint, sie hat noch eine Sprechstelle irgendwo in der Steiermark und sie hat einfach gesagt, ja, sie hat jetzt nicht so viel Erfahrung im Liegenschaftsrecht.
Ja.
Aber in der Gegend, wenn sie nicht Liegenschaftsrecht auch anbietet, dann hat sie keine Chance. Sie muss einfach breiter aufgestellt. Sie muss dann auch sagen, dass sie Strafrecht macht, weil da kommen die Leute einfach mit allen möglichen Sachen. Vielleicht in Ballungsräumen geht es leichter mit der Spezialisierung. Das war mal eine Sache. Dann habe ich mir überhaupt angeschaut, so die Bildersprache auf verschiedenen Kanzleien. Welche Fotos möchte ich haben? Was möchte ich, wenn die Leute da hinkommen? Ich meine, es ist ja, wenn wir von Sales Funnels sprechen, du musst dir überlegen, Wie sprichst du
da? Hier spreche ich mit einem Profi, einem Rechtsanwalt, der den Begriff Sales Funnel kennt.
Nein, keine Ahnung. Ich mache es jetzt schon ein bisschen. Aber ich muss mir überlegen, wo hole ich die Leute zuerst ab? Was gebe ich ihnen dann? Wie trete ich mit ihnen weiterhin so in Kontakt? Oder was sehen sie von mir, dass ich noch weiter, also nach der ersten Beispiel. Ich mache sehr viel Social-Media-Arbeit. Die Leute sehen ein Video zum Beispiel auf TikTok von mir, dann habe ich verlinkt auf meine Instagram-Seite, dann sehen sie noch zusätzliche Sachen von mir. Auf der Instagram-Seite ist dann noch der Link zur Homepage vielleicht. Dann lesen sie sich ein paar Blogbeiträge von uns durch, schauen sich dann vielleicht an das Profil, das ich habe von mir auf der Homepage, schauen sich dann auch natürlich an die Bewertungen, die wir auf Google haben. Und aus diesem Gesamtbild hoffen wir, dass einfach dann irgendwann dein Schluss reift in dieser Person, dort schicke ich mal eine E-Mail hin, ich frage mal an, ob die mir vielleicht mit meiner Sache weiterhelfen können.
Richtiger Ansatz.
Und da habe ich mir immer angeschaut, okay, was machen andere Leute, was ist so der erste Eindruck, den ich bekomme, wenn ich mir diese Homepage anschaue, wenn ich meine Homepage anschaue von jemandem, der Jagdrecht macht beispielsweise. Mhm. Wie schaut das aus bei anderen Leuten, die keine Ahnung, im Gleichbehandlungsrecht tätig sind? Wie sieht das aus? Schauen die einen eher aus wie eine NGO, schauen die anderen aus, als würden sie die ganze Zeit nur die C-Suite beraten? Mhm. Und habe dann geschaut, okay, ich möchte irgendwie sein, ich möchte professionell, aber doch in irgendeiner Form
nahbar,
approachable sein.
Ja.
Das ist auch das, was ich in meiner ständigen Arbeit haben möchte.
Ja. Und du hast dann allein gestartet, genau. Oder? Und mit welchen Kosten oder was war dein Businessplan, deine Kostenrechnung hinter dem Ganzen eigentlich?
Ich habe geschaut, eben so günstig wie möglich einmal zu starten, weil das war ja mal ein Testballon für mich. Mhm. Wie gesagt, ich habe nie geplant gehabt, selbstständig tätig zu werden, aber ich habe mir gedacht, jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt möchte ich einmal schauen, ob der Name Patrick Kainz da draußen ziehen kann. Mhm. Ich weiß, ich bin jetzt noch bei null, aber ich nehme es jetzt einmal eine sportliche Herausforderung an. Schaffe ich es, Leute auf mich aufmerksam zu machen, davon zu überzeugen, mit mir zu arbeiten? Schaffe ich das erste Mal eine Klage mit dem eigenen Briefpapier rauszuschicken? Das ist eine ganz eigene Welt. Das ist so, was, das mache ich gerade? Org. Und das ist aber gleichzeitig, dieses zu fühlen, aber das nicht dem Mandanten, der Mandantin
zu zeigen.
Ja. Weil die denken sich dann, okay, bin ich jetzt der Testballon, bin ich jetzt bei Jugend forscht, was ist das hier? Das ist halt ein bisschen ein Spagat, aber ich hab zum Glück Pokerface gehabt und das hat funktioniert und die ersten Verfahren haben wir auch gewonnen und alles Mögliche. Super. Aber ja, du schaust es dir halt an und wie gesagt, ich habe eben mir nicht die teure, super Innenstadt-Location nehmen wollen, sondern habe mir dann im dritten Bezirk, auch in der Marxergasse, also wirklich fußläufig zum Justizzentrum in Mitte, das war auch sehr praktisch für manche Akten, habe ich mir dann ein Zimmer in einem Coworking-Space genommen, also ein eigenes Bürozimmer, weil ich mir dann noch überlegt, okay, vielleicht viele Coworking-Spaces haben ja dann so Open-Desk-Policy oder so. Das heißt, du bist in einem großen Raum, hat natürlich schon auch vielleicht einen gewissen Charme, weil links und rechts von dir sitzen eigentlich deine potenziellen Mandantinnen, weil der Grafiker braucht da mal vielleicht was oder keine Ahnung, die Unternehmensberaterin, die den Desk zwei Tische weiter hat, braucht auch einmal was von dir. Aber es ging halt einfach nicht, weil du hast halt gewisse Geheimhaltungspflichten als Rechtsanwältin und ich habe gesagt, okay, das geht nicht.
Und wo hast du die ganzen Akten gehabt?
Genau, deswegen, ich habe ein eigenes Büro, ein eigenes verschließbares Büro gehabt, das war nicht groß, aber es war halt meins und da waren halt alle meine Sachen drin, ich habe meine eigene Internetleitung reingelegt, ich habe einen eigenen Drucker drin gehabt, das heißt, es hat nicht irgendwie crossen können mit irgendwelchen Sachen von anderen Leuten, damit war die Geheimhaltung gewahrt, ich war der Einzige, der den Schlüssel dazu hatte. Und das war halt um einiges günstiger. Ich weiß nicht, das erste Zimmer hat 400 Euro oder so gekostet.
Und abgesehen von diesen 400 Euro pro Monat, was hast du da noch an Kosten?
Naja, so? Du hast halt dann irgendwann die Kosten für ich habe am Anfang gedacht, so ohne jetzt, ich mache jetzt keine Schleichwerbung für eine von diesen Kanzlei-Softwares, aber ich habe am Anfang...
Es gibt ja eh nur die zwei.
Tja. Ja. Ich habe am Anfang mir gedacht, ich brauche das alles nicht und ich schreibe mir einfach meine Zeiten jetzt in Excel weiter und solche Sachen und habe meine ersten Klagen eingebracht, eben nicht über WebRV von einem dieser beiden Anbieter, sondern von einem anderen, aber ich habe dann gemerkt, irgendwann, das ist unglaublich mühsam, weil das Schöne eben, was du schon hast bei den Kanzleimanagement-Sachen, wenn du es einmal richtig eingegeben hast, dann ist der Akt schon angelegt. Das heißt, du hast die Parteien mit den richtigen Anschriften schon drin, das Gericht ist schon drin, die Geschäftssaal ist schon drin. Mah, wie fein.
Ja.
In einem anderen Ding habe ich das alles händisch nochmal eingeben müssen. Und vor allem, ich bin erst am letzten Tag der Frist drauf gekommen, dass ich das alles machen muss beim ersten Mal. Und ich bin extrem geschwommen. Und dann auch, wenn du dann eine Gerichtskostennote machen musst aus deinen eigenen Excel-Files, schaut nicht super aus. Ich meine, es gibt sicher Leute, die das extrem gut können. Ich habe es nicht gut können. Ich habe so irgendwie an gedacht, das schaut nicht gut aus. Das ist auch nicht
effizient, selbst wenn es das kann.
Das ist total botschert. Und dann zum Glück habe ich eine andere ehemalige Kollegin getroffen, die sich kurz vor mir selbstständig gemacht hat und gesagt, bitte, sei nicht deppert, nimm dir das Startup-Paket von Anbieter Y.
Ja.
Da ist das alles dabei, es kostet ein bisschen was, aber es wird dir dein Leben erleichtern. Und das war dann auch so. Es war dann plötzlich an Sachen mit einem Knopfdruck möglich, wo ich vorher 15, 20 Mal probiert habe und ausgedruckt habe und dann schaut das schier aus und was auch immer. Und jetzt hat es dann, es war aus einem Guss, es hat mein
Branding
drauf gehabt, es hat immer gleich ausgesehen. Und das will man ja am Ende des Tages. Du willst ja irgendwann nach außen noch wahrgenommen werden. Wenn die ein Papier von dir in die Hand kriegen, wissen sie, ah verdammt, das ist der Keins, der ist unangenehm. Ja. Wenn es die gegenseitig ist oder das ist der Keins, die müssen wir viel Geld zahlen, aber ihnen ist der angenehm, wenn es meine Leute sind.
Okay, und abgesehen davon, Datenbank oder ja, so, hast du auch gebraucht? Oder?
Ich habe noch ein bisschen, also im Fremdenrecht gab es halt zum Glück ein Handbuch, mit dem man sehr viele Sachen erledigen konnte. Aus dem Arbeitsrecht habe ich noch von früher Sachen gehabt und dann, ja, damit ist es dann gegangen. Am Anfang bin ich sicher auch ab und zu auf die Uni gegangen und habe dort was nachgelesen.
Und wie lange hast du so gearbeitet in deinem Coworking-Space?
Von 2019 bis Sommer 2022, also knapp 3 Jahre. Also eigentlich Corona komplett dort.
Wie war Corona für dich?
Naja, es war, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich eben, weil meine laufenden Kosten relativ überschaubar waren. Und dadurch, dass ich gleich probiert habe von Anfang an internationale Mandantinnen anzusprechen, vor allem im Fremdenrecht, habe ich gleich von Anfang an eigentlich noch, bevor es viele andere Leute gemacht haben, habe ich halt eh auch schon über Videokonferenzleute beraten. Deswegen war der Umstieg nicht so gewaltig wie vielleicht bei anderen Leuten. Okay. Und so ist das dann, hat es dann halbwegs funktioniert. Das ist dann einfach gegangen. Natürlich war da auch immer eine arge Zeit für alle. Aber, und ich habe halt auch immer gesagt, zum Glück habe ich noch gestartet im Jahr vor Corona, weil mitten in Corona reinstarten hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut.
Ja. Und wie ist es dann weitergegangen nach 2022? Welche Schritte kamen da?
Ich habe meine erste Konzipientin damals gehabt. Die Theresa ist schon 2020 zu mir gekommen. Die hat schon davor andere Stationen als Konzi gehabt. Das heißt, sie hat nur noch eineinhalb Jahre oder so gebraucht bis zur Eintragungsfähigkeit. Hat dann auch die Prüfung gemacht, hat sich dann eintragen lassen und wir haben eben vorher schon besprochen gehabt, ob es da die Möglichkeit gibt der Partnerschaft. Sie hat das dann auch, zum Glück, sie hat mir auch dann noch einmal gesagt, hey, wir hatten darüber schon gesprochen, hat mich dann immer wieder daran erinnert. Das ist auch gut, manchmal bin ich bei solchen Sachen ein bisschen schleißig, aber ihr war das wichtig und das war auch gut. Und wir haben, nachdem sie sich dann eintragen hat lassen, haben wir dann eine OG gegründet und sind dann umgezogen. Das war halt auch eine von den Sachen, wo sie gesagt hat, okay, ist nett, das war jetzt nett da am Anfang, aber machen wir bitte etwas Gescheites. Und jetzt haben wir tatsächlich doch auch das Altbaubüro, teilweise mit Stuck an der Decke, das war mir nie wichtig, aber es liegt einfach angenehm zwischen der Adresse von der Theresa und von mir. Es ist für Mandantinnen gut erreichbar. Ich komme zum ASG, wo ich oft verhandle, mit einer Straßenbahn direkt mehr oder weniger. Also ich bin einfach gern dort.
Aber das war ja dann auch eine große unternehmerische und wirtschaftliche Entscheidung von deiner Seite, zu sagen, okay, ich bin an dem Punkt, wo ich Unterstützung brauche. Unterstützung in diesem Gebiet kostet aber einfach auch sehr viel Geld. Wie ist das zustande gekommen oder was war deine Berechnung dahinter?
Die Berechnung war sehr einfach. Ich habe plötzlich ziemlich viele Anfragen bekommen und ich habe gemerkt, ich schicke so viel weg, dass wenn ich jemanden dazu nehme und diese Person mir auch nur die Hälfte von diesen Sachen abarbeiten kann, dann ist die ausfinanziert. Okay. Und das war in Wirklichkeit der Leidensdruck war einfach da. Und ich glaube, das ist sicher, man kann das, wenn man die Daten sammelt, kann man das sicher schöner, betriebswirtschaftlicher darstellen für sich selber, aber ich habe es einfach gespürt. Ich habe einfach gemerkt, es geht so nicht weiter. ich wäre dumm, wenn ich die Anfrage habe, all dieses Geschäft sausen zu lassen, weil ich mich nicht traue, eine Person dazuzunehmen, die mir hilft.
Ja, das ist auch skalieren. Muss man sich halt trauen.
Es gibt ja dieses, you have to spend money to make money.
Ja.
Am Ende des Tages. Und da, und zum Glück hatte ich, war ein Glücksgriff. Die Theresa ist einfach gleich von Anfang an sehr, sehr, sehr gut und gescheit und hands-on gewesen und hat mir, ja, wir haben einfach sehr viele Sachen gemeinsam gelernt. Und sie war zum Beispiel auch eine Person, ich habe am Anfang zum Beispiel den Fehler gemacht, ich habe mir uroft am Telefon einfach das Ohr vollschwatzen lassen von irgendwelchen Leuten. Ja, aber ich habe jetzt nur eine Frage und ich habe mir das am Anfang alles angehört und habe irgendwie einer jeden Person, die angerufen hat, so zwischen 7 und 15 und 20 Minuten meiner Zeit geschenkt, weil ich mir dachte, ja, vielleicht kommt die Person mal wieder, bis die Theresa dann gesagt hat, du, ich weiß nicht, ich höre dir halt immer zu, aber ich glaube nicht, dass es gescheiter wäre, der Person zu sagen, ist alles cool, aber magst du nicht vielleicht einfach gleich das Ganze gescheit in einem Erstgespräch vernünftig durchsprechen und das, ja, ab und zu brauchst du einfach noch jemanden anderen, der dir zuhört und dir zuschaut und dann sagt, ich glaube, das ist nicht gescheit.
Ja.
Und ob es jetzt eine Unternehmensberatung, eine externe ist oder jemand, der im Team ist, der mit wachen Augen zuschaut, aber immer nur alles selber
einfach versuchen. Der Blick von außen.
Genau. Ja.
Aber das heißt, es ging ja eigentlich relativ schnell, weil wenn du sagst, die Therese ist schon 2020 als Konzipientin gekommen und du hast 2019 eigenwählieder als Rechtsanwalt begonnen, dann ist das ja eigentlich wahnsinnig schnell gegangen.
Ich glaube schon, dass 2020 war.
Ja, selbst wenn es jetzt ein bisschen spät, aber es ging im Endeffekt sehr schnell für das, dass du zwei Jahre davor noch gesagt hast, hey, eigentlich habe ich auf das alles gar keine Lust mehr, ich gehe jetzt mal, bin mal in Bali.
Genau. Ich hätte vielleicht auch einfach auf Bali bleiben können. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm gewesen.
Aber ich glaube, du bist auch sehr happy mit dem, wie es jetzt ist, oder? Und jetzt seid ihr aktuell zu zweit und
wir sind zwei BerufsträgerInnen, wir haben eine Konzipientin und dann haben wir im Moment drei Sekretariats, juristische MitarbeiterInnen, Teilzeitkräfte, die sich eben das aufteilen. Das Sekretariat, dann teilweise für uns irgendwie kleinere Recherchesachen machen, sind alle juristische, also sind Just-Studierende, eine ist fast fertig und nein, die sind auch sehr smart. Also da haben wir auch davor schon ein paar andere Leute gehabt, manche Leute waren besser, manche Leute waren nicht so super. Wir haben uns teilweise auch von Leuten schon im Probemonat getrennt, weil wir einfach gemerkt haben, es macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist halt auch so eine Sache, die du einfach dann irgendwann ausprobierst. Du möchtest irgendwie nicht böse sein, du möchtest nicht jemanden kündigen, weil das ist irgendwie du hast irgendwie keine Lust auf dieses unangenehme Gespräch, aber irgendwann merkst du auch, das ist weder für dich gut, noch ist es für die Person gut, jetzt in einem Gefüge zu bleiben, wo man dann nicht ehrlich miteinander ist, weil wenn du dann irgendwann drauf kommst, du hast eine Sekretariatsmitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der du irgendwie insofern nicht mehr vertraust, dass sie die Sachen richtig rausschickt, musst du eigentlich nochmal Sachen nachschauen jedes Mal und du weißt, es ist irgendwo der Fehler und du suchst einfach nur, wo ist der Fehler drin, dann ist das einfach kein gutes Zusammenarbeiten, dann ist man dann vielleicht, wenn man nicht ehrlich ist, ist man dann auch irgendwann ungut und sagt Sachen ein bisschen rougher, als es eigentlich in dem Moment notwendig wäre, einfach weil man in sich drin schon die ganze Zeit denkt, ja, merkst du nicht, wie schlecht du bist oder schlecht ist blöd, aber merkst du nicht, dass das so nicht funktionieren kann? Ich habe dich doch schon gebeten, auf diese Sachen zu achten. Da ist es, glaube ich, ehrlicher und besser, einfach zu sagen, Schlussstrich, da gibt es halt auch dieses Hire fast, fire faster. Ja. Wenn du merkst, es geht nicht, dann musst du es einfach beenden.
Aber hängt es dann auch damit zusammen, dass es gerade generell am Rechtsmarkt fast keine guten Assistenzkräfte mehr gibt, die richtige Ausbildung haben, weil mit diesem Thema kämpfen ja eigentlich alle Kanzleien, egal welche Größe. Es gibt irgendwie keine gescheiten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mehr für diese Sekretariatsarbeit. Ist es dann auch das Thema, dass wirklich die Leute das nie gelernt haben und diese konkreten Aufgaben nicht erfüllen können? Oder ist es dann eher persönliche Geschichte von?
Also das ist jedenfalls ein Thema. Es ist sehr schwer, Personal zu finden. Und ich glaube, es ist zum einen sicher ein Kostenthema. Also ich meine, natürlich, wenn ich sage, okay, ich bin bereit, 5.000 Euro im Monat zu zahlen, dann würde ich wahrscheinlich schon jemanden finden. Würde ich wahrscheinlich auch jemanden finden mit sehr viel Erfahrung und könnte die Person vielleicht von irgendwo her locken. Aber es ist, also die Personen, die wir jetzt haben, da ist eine von denen zum Beispiel, die hat, ich glaube, sie hat schon davor auch in einer Kanzlei gearbeitet, aber die ist einfach so blitzgescheit.
Ja.
Wenn du ihr Sachen sagst, die ruft doch, wenn ich bei unserer Kanzlei Management-Software, die ich nicht bewerben möchte, die ruft dann einmal, die merkt einfach, okay, irgendwas funktioniert nicht, die ruft dann an, klärt das mit dem Kundendienst von denen, schreibt dann irgendwie ein Memo an alle, wie das Ganze das nächste Mal zu handeln ist.
Mhm.
Und damit können wir dann alle besser arbeiten.
Ja, das ist natürlich toll.
Das ist halt cool, wenn man halt so gemeinsam wachsen kann. Ja. Das ist natürlich auch schön, ist, wenn du eine Person hast, die schon sehr viele Sachen kann, und du musst halt nicht so Basics nochmal erklären. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht aber auch dann Leute, die sagen, ja, aber bei ABC-Rechtsanwältinnen haben wir das immer so gemacht und ich bin das nur so gewohnt. Und du hast aber eigentlich einen anderen Zugang. Du musst ja wieder irgendwas probieren, also mit der auszuverhandeln, mit der oder dem, was es gescheit ist oder was nicht so gescheit ist. Im Moment, glaube ich, sind wir ganz okay, aber wir haben schon, also gut aufgestellt, aber wir haben eben schon Leute von null auf auch mitnehmen müssen, die halt sonst eigentlich juristisch nicht so den Background hatten.
Mhm.
Wo man erklären muss, was ist eine Frist, warum ist das wichtig, was ist ein RSB-Brief, was ist ein RSA-Brief, was ist das Web-ERV. Aber ich meine, ich sehe das halt auch irgendwie, all diese Sachen, die ich mache, ist es halt trotzdem auch ein Ausbildungsverhältnis. Ich meine, natürlich Konzipientinnen noch mehr, aber ich sage halt auch andere Leute, die uns unterstützen. Und ich mag das auch. Ich mag es auch, irgendwie Sachen weiterzugeben. Das Problem ist natürlich nur, wenn du ständig einen extremen Durchlauf hast, weil die Leute sagen, okay, ich will eigentlich nur für 2 Semester zum Beispiel bei dir arbeiten und du musst jemand anderen wieder bei null abholen, dann macht es keinen Spaß. Wenn du dir die Zeit nimmst und dann hast du die Person vielleicht für 1,5 bis 2 Jahre, dann finde ich es ein Investment. Und dieser Person kannst du ja von Anfang auch schon die Sachen so beibringen, wie es bei dir in deinem Unternehmen laufen soll.
Mhm.
Oder die hat schon, auf der anderen Seite, wenn die schon Erfahrung hat, dann kann die schon auch sagen, aha, finde ich cool, aber es gäbe auch noch eine andere Möglichkeit. Wollt ihr das nochmal ausprobieren? Ich möchte auch was lernen von denen. Ich finde es super.
Ja.
So ein Austausch.
Welche Ansprüche hast du dann selbst an dich als Führungskraft eigentlich, ja, als Geschäftsführung und eben auch verantwortlicher für die Mitarbeiterinnen? Weil das bist du ja auch plötzlich geworden.
Ja.
Einfach so mit der Zeit.
Ja.
Also, was machst du da? Oder wie holst du dir das Fremdbild? Wie gleichst du das mit deinem Selbstbild ab oder was machst du? Machst du irgendwelche Weiterbildungen?
Nein, ich probiere das einfach learning by doing. Also ich meine, eben dieses zu nett sein und jemanden, wo du einfach weißt, das funktioniert nicht, dann noch weiterziehen, das habe ich mir abgewöhnen müssen, beispielsweise.
Mhm.
Und ansonsten ich kann mich an viele Dinge einfach aus meiner eigenen, ich habe als Studierender ja auch in Kanzleien gearbeitet, also dann sind mir auch Sachen an den, also nicht tatsächlich physisch, aber zumindest verbal an den Kopf geworfen worden und einfach so Sachen, wo ich mir denke, es bringt nichts, wenn ich jemanden anschreie. Das hat keinen Sinn, das macht nichts besser.
Mhm.
Das ist ein, da muss ich mir selber eingestehen, dass ich mich in dem Moment nicht im Zaum halten konnte.
Okay.
Also, ich meine, es gibt vielleicht schon Sachen, wo man sagt, okay, diese Person möchte mir jetzt offenbar schaden, beispielsweise. Aber das ist mir noch nicht passiert. Das sind einfach Leute, die meinen es gut und richtig zu machen und ich sage dann, nein, es geht so nicht. Aber wo ich zum Beispiel den Anspruch habe, ich kann, wenn ich jemandem einen Auftrag gebe und diese Person hat das noch nie gemacht und das muss mir nicht bewusst sein, dass die Person das noch nie gemacht hat, dann muss ich mich selber an der Nase fassen, wenn sie es nicht so machen kann. Zum Beispiel, wenn ich habe Muster, und ich teile diese Muster nicht. Wenn ich eine gewisse Vorstellung habe, wie etwas sein soll und ich habe es schon 4-mal gemacht und ich kann der Person auch sagen, hey bitte, kannst du mir im Akt X dies und jenes vorbereiten und übrigens ein Muster habe ich im Akt Y, dann wird wahrscheinlich das Produkt oder der erste Entwurf, den ich bekomme, eher an dem sein, was ich mir vorstelle, als wenn ich einfach nur sage, ja, mach das halt einfach, das muss man doch einfach können.
Ja.
Nein.
Es ist Kommunikation.
Ich glaube einfach, es macht mehr Sinn, uns allen das Leben zu erleichtern, wenn ich einfach diesen einen Schritt extra dazu sage.
Ja.
Das erleichtert mir noch immer das Leben. Es wird noch immer so sein, dass die Person mir Arbeit abnimmt, aber ich kann es dann auch gleich weiterverwenden. Und am Ende des Tages, ich möchte ja Effizienzsteigerung dadurch, dass ich eine weitere Kraft im Unternehmen habe. Und wenn ich aber nicht das machen kann, was ich machen sollte, um dir diese Effizienz zu ermöglichen, dann bin ich selber schuld.
Ja. Was macht ihr in Hinsicht auf Controlling, dieses ganze Backoffice-Thema? Also habt ihr eure Zahlen im Blick? Bist du da dahinter oder ist es eher so, ja, geht's hier aus, Pi mal Daumen, schätzt gut aus das Jahr?
Nein, wir machen, also Theresa und ich machen monatlich unsere Buchhaltungsvorbereitung selbst. Wir schauen, dass wir sowieso auch monatlich abrechnen. Und ja, machen halt schon noch immer wieder so Checks, so wir haben irgendwelche Abos für irgendwelche Muster oder sonst, dann frage ich halt schon noch einmal, ich meine, ich weiß es bei meinen Sachen und wenn ich weiß, die Theresa hat irgendwas bei irgendeinem Verlag als jährliches Abo, dann frage ich nochmal, hey, nochmal checken, wie oft benutzt du das? Benutzt du das so, dass du sagst, dass halt diese 400, 600 Euro, die das halt dieser Jahreszugang kostet, dass sich das auszahlt, wenn du sagst, in einem, im Endeffekt, wenn es nur ein Mandat ist, das dadurch verbessert wird, dann hat sich ja eh auch schon wieder gerechnet. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder bei einer Sache, die habe ich mir im Arbeitsrecht eingebildet, letztes Jahr für einen Akt. Und ich habe genau einmal reingeschaut. Okay. Und jetzt haben wir gerade nochmal die Rechnung geschickt oder angekündigt, es wird jetzt um ein weiteres Jahr verlängert. Und habe ich dann einfach mich selber in der Nase fassen und nein, ich brauche es einfach gar nicht. Und habe dann halt denen noch geschrieben und die waren kulanterweise bereit, das jetzt zu canceln. Und solche Sachen muss man halt laufen machen, weil es geht. Das
muss man auch privat mittlerweile machen mit den ganzen Streaming-Anbietern und was
weiß ich. Ja, es geht einfach sehr viel Geld raus, trotz allem. Und jedes Monat ist man dann eh auch wieder überrascht. Und wenn dann mal die Sommermonate vielleicht ein bisschen ruhiger sind, aber trotzdem, deine Mitarbeiterinnen kriegen trotzdem mehr Geld. Vielleicht kriegen sie im Sommer sogar durch 13. bis 14. anteilig noch mehr Geld als sonst. Du musst die Miete trotzdem zahlen. Gut, du wirst weniger heizen müssen, aber Handyverträge, Internet, Strom, Gas, was auch immer, muss trotzdem gezahlt werden. Ja, das musst du halt im Blick behalten. Und dann, also wir hoffen halt, also wir kriegen natürlich auch die monatlichen so Zwischenausstellungen mit Vergleich des, was ist das, vergleichbaren Quartals vom Vorjahr, wo wir dann sehen können, okay, wie stehen wir zurück, bis jetzt geht es nach oben.
Okay. Was waren so die größten Fehler, die du in den letzten Jahren gemacht hast?
Ja, sicher eben am Anfang, dass ich für diese ersten Anrufe, wo ich den Leuten einfach irgendwie nett sein wollte, dass ich vielleicht nichts in Rechnung gestellt habe. Ich meine, das waren halt wirklich nur so, ja, also nicht mal ja, nein, sondern halt ein bisschen was geholfen. Natürlich, ich mache nicht Rechtsberatung umfassende für gratis, wenn hin zu der Kunst anrufen. Aber ja, das wären halt Sachen gewesen, wo ich gesagt habe, okay, cool. Mhm. Weißt du was, um dir diese Frage richtig beantworten zu können, glaube ich, wäre es gescheit, wenn du vorbeikommst und wir uns das vernünftig anschauen. Da, wenn die Theresa das nicht gesagt hat, wäre ich wahrscheinlich selber vielleicht auch irgendwann drauf gekommen. Ja. Das hätte wahrscheinlich um einiges länger gebraucht. Und dann natürlich, also ich weiß nicht, natürlich, manche Leute haben es sicher mehr, manche Leute haben es weniger, aber dieses Gefühl, vor allem am Anfang, dann schickst du eine Honorarnote mit, weiß ich, 2.000, 3.000 Euro raus und am Anfang ist es halt so, oh Gott, das ist einfach viel Geld. Und das ist noch immer, das ist objektiv einfach viel Geld. Ich freue mich auch nicht, wenn ich irgendwie 3.000 Euro für irgendeine Dienstleistung zahlen muss. Also, und wenn ich es tue, dann hoffe ich, dass die Dienstleistung so war, dass ich damit happy war. Aber am Anfang halt diese Angst, so ja, verrechne ich da jetzt zu viel, bin ich zu teuer, kann ich das wirklich bringen? Ich bin ja eigentlich noch gar nicht so lang am Markt. Und da muss man halt dann irgendwann drüber stehen, weil die anderen kochen auch nur mit Wasser. Wenn du deine Leistung richtig gut gemacht hast, dann gehört es einfach dazu. Das ist der Austausch, auf den wir uns zuerst geeinigt haben. Ja. Ich mache meine Sachen, dafür kriege ich ein Gnädel von dir.
Ja.
Und es wäre dann einfach blöd, den letzten Teil nicht zu machen.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, du warst immer sehr aktiv auf Social Media. Das macht dich ja auch aus. Ich stelle mir mal vor, dass gerade zu Beginn, dass da in der Branche vielleicht auch ein bisschen Gegenwind gab oder dass ein paar Leute das vielleicht nicht so toll gefunden haben und sich vielleicht auch drüber lustig gemacht haben. Im Endeffekt hat es sich sehr gelohnt, oder?
Also schau, ich habe mit Social Media aus der puren Not angefangen, dass ich mein Schild vor die Tür gehängt habe im April 2019 natürlich ist es.
Wir sind noch nicht in der Zukunft.
Das ist kein Podcast aus der Zukunft. Und ich gestartet habe ohne Klientinnen. Also wer es gescheit macht, das ist vielleicht auch eine Sache, die sollte man, wenn man es anders machen kann, nicht machen. Man sollte nicht sagen, ich mache mir selbstständig, ohne dass man ungefähr sich überlegt hat, wer dann die eigentlich dann tatsächlich schon die Mandantin sind. Vielleicht hat man sich über die Jahre schon so halb einen Mandantenstock aufgebaut. Jedenfalls, ich hatte das nicht und habe mit null angefangen.
Aber es hat trotzdem funktioniert, muss man dazu sagen.
Aber es ist halt so ein Risiko. Ich kann nicht immer sagen, dass es bei einer jeden Person, ich mag von mir nicht auf andere unbedingt schließen. Bei mir hat es eben funktioniert. Wer sagt, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, weil das wird nie funktionieren, der kann sich jetzt anhören und sagen, ja, vielleicht der Butter Keins, bei dem hat es funktioniert offenbar, vielleicht funktioniert es bei mir auch. Also bitte einfach probieren.
Einfach nachmachen.
Nein, aber es ist zu Tode gefürchtet, ist es auch gestorben.
Aber ich möchte ja mit dem Podcast eben auch ein paar Leute ein bisschen bestärken und ermutigen, dass sie nicht so viel, so ewig lang nachdenken und die meisten, die...
Okay, zu dem Punkt. Ich habe damals gesagt, ich probiere das jetzt mal ein paar Monate aus mit dieser Selbstständigkeit. Wenn es nicht funktioniert, ist A, nichts verloren. Ja. Ich kann mich noch immer, wenn ich möchte, wieder bei Kanzlei Z bewerben.
Ja.
Und tendenziell bin ich dann vielleicht noch wertvoller als neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, weil ich dann Dinge mitbedenke, die man als immer nur unselbstständige Person nicht am Radar hat.
Ja.
Also vielleicht wäre das ein Mehrwert. Also ich habe mir gedacht, dass was ich da jetzt mache, das ist eine Investition, aber es ist eine Investition jedenfalls in meine Zukunft. Entweder es funktioniert mit der Selbstständigkeit, geil, wenn nicht, dann ist nichts verloren.
Ja,
dann habe ich 6 Monate dazu, etwas dazugelernt und habe vielleicht ein bisschen ein Geld. Also natürlich, wenn ich mir einbilde, ich muss mir um 150.000 Euro irgendeine Mietimmobilie im ersten Bezirk umbauen lassen und nach 6 Monaten komme ich drauf, nein, es geht sich alles nicht aus.
Und dann Firmenwagen.
Ja, und ich habe jetzt die Rolf-Denz-Sofas und was mache ich jetzt damit? Dann kann ich jetzt nur noch sehr, sehr teuer wieder auf Willhaben verklopfen. Schade. Das ist vielleicht nicht so
smart,
vorausschauend gewesen. Aber wenn ich das Ganze in einem halbwegs überschaubaren finanziellen Rahmen ausprobiere, so Sandbox-mäßig, dann ist nichts verhaut. Ich spreche mit sehr vielen Leuten, die sich von größeren Strukturen abspalten. Die machen das oft so, dass sie vielleicht in einer schon bestehenden Sozietät irgendwie ein Zimmer dazu mieten oder sich irgendwie lose in eine Regiegemeinschaft einfügen. Es gibt ja unterschiedliche Spielarten.
Ja.
Man kann sehr viel von Homeoffice aus machen und hat dann in einer anderen Kanzlei hat man halt eine Adresse, wo halt die Post hingehen kann und hat dann mit denen den Deal, wenn was kommt bei Post, dann wird das von der Sekretärin dort eingescannt und einem geschickt. Und wenn man dann doch einmal tatsächlich face-to-face eine Mandantin treffen muss, dann vielleicht in der Kanzlei, wo ich meine Adresse habe, kann ich mir mal ein gewisses Kontingent an Besprechungszimmerstunden buchen oder ich kann ganz irgendwo im freien Markt kann ich mir was finden oder ich biete dem Mandanten, der Mandantin an, wenn es ein Unternehmen ist, ich komme zu euch und dann fühlen die sich, oh, der Herr Rechtsanwalt, die Frau Rechtsanwältin kommt zu uns.
Super.
Wie toll, wie schön.
Was für ein Service.
Ja, genau. Und in Wirklichkeit ist es nur, weil du den restlichen Arbeit zu Hause am Wohnzimmertisch machst. Und das muss ja keiner wissen.
Aber da denken manche so kompliziert und ich sehe das immer wieder, deswegen wollte ich es jetzt auch nochmal ansprechen.
Du kannst lean anfangen und dann, wenn es funktioniert,
dann in den Bulk gehen.
Ja, dann ist Bulking Phase. dann kannst du halt echt Masse machen. So,
jetzt sind wir irgendwie abgedreht.
Nein, aber man kann das Ganze, glaube ich, halbwegs smart angehen. Ich weiß nicht, ich hätte es sicher noch smarter machen können. Für mich ist es finanziell ausgegangen, ohne dass ich einen Kredit aufnehmen musste. Das war mir wichtig. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe gesagt, ist das nicht ein unglaubliches unternehmerisches Risiko und finanziell und was auch immer. Und ich habe meine Antwort war immer, aber ich bin halt auch kein Zahnarzt, wo ich vielleicht am Anfang oder ein Radiologe, der sich irgendwelches Wahnsinn Equipment um 200.000 Euro oder so reinstellen muss. Mhm. Und gut, man kriegt es dann vielleicht später wieder rein, aber
das meine ist was Anlaufkosten anderes,
sind da, aber die sind nicht so prohibitiv wie in anderen Bereichen. Ja. Es geht irgendwie. In Wirklichkeit brauche ich einen Laptop und eine Tastatur und vielleicht eine Diktiersoftware und eine Kanzleiverwaltungssoftware, wenn ich lustig bin.
Mhm.
Damit kann ich mal halbwegs starten.
Ja. Und vor allem ist jetzt ja doch alle in einer privilegierten Situation, dass, wie du schon gesagt hast, wenn man dann doch wieder in eine Kanzlei zurückgeht, verdient man ja eh gleich mal wieder gut. Also das ist ja schnell wieder drin eigentlich.
Dadurch, dass ich dann eben mehr Tagesfreizeit hatte, weil noch nicht so viele wirkliche Bezahlmandate, also in meinem Brotberuf, da waren, habe ich einfach mehr Social-Media-Arbeit machen können.
Mhm.
Und durch die Social-Media-Arbeit bin ich dann anderen Kanzleien wieder mehr aufgefallen und habe dann lustigerweise in den ersten 6 Monaten meiner Selbstständigkeit plötzlich Angebote bekommen, hey, wir suchen eigentlich jemanden für unser Arbeitsrechtsteam, wir bräuchten hier jemanden, dort jemanden, wir brauchen jemanden, der offenbar einen Außenauftritt haben kann, weil viele unserer Leute sind sehr gut fachlich im Abarbeiten, aber die wollen halt nicht nach draußen gehen, die wollen nicht akquirieren gehen.
Ja.
Und wir sehen, das ist etwas, was dir Spaß macht auch, oder das verstehen mir so aufgrund deines Auftritts. Also der Versuch, in die Selbstständigkeit zu gehen, hätte mir weitere Möglichkeiten in der Unselbstständigkeit eröffnet. Noch einmal, es ist nichts verhaut, man kann es einmal mal versuchen.
Ja. Ja. Das heißt, Social Media, bist du da mit einer Strategie rangegangen oder hast du einfach mal angefangen, irgendwelche Videos zu machen?
Ich habe mir gedacht, das, was ich mir gedacht habe, vor allem bei Videos, ich habe dann ziemlich bald auch englischsprachige Videos gemacht, weil ich mir dachte, okay, ich sehe, im Fremdenrecht gibt es das noch nicht so viel, vor allem eben nicht auf Deutsch, und habe dann einfach angefangen, so die Basics eines x-beliebigen Aufenthaltstitels im Internet zu erklären, und dann haben die Leute das gesehen, und bis heute, das ist ein Video, das ich wahrscheinlich 2020, 2021 aufgenommen habe, und bis heute melden sich Leute aufgrund dieses Videos bei mir.
Wo ist dieses Video?
Das lebt auf YouTube. Und hat mir, umgerechnet 30.000, 40.000 Euro gebracht an Umsatz über die Jahre, weil die Leute das gesehen haben und gesagt haben, ah super, da ist es endlich mal ein bisschen besser erklärt.
Ja.
Und ich bin nicht super ins Detail gegangen. Ich glaube, das ganze Video hat vielleicht 10 Minuten oder so.
Ja.
Ich habe das, nachdem ich die Sachen jeden Tag auf eine gewisse Art und Weise sowieso meinem Mandanten erklärt habe, habe ich jetzt nochmal erklärt und habe eine Kamera dazu aufgestellt.
Ja.
Es ist nicht großartig von der Produktionsqualität. Ich probiere auch ständig besser zu werden, was das betrifft. Aber damals habe ich einfach gesagt, okay, ich habe diese Skills noch nicht. Ich möchte aber ein bisschen was können in dem Bereich. Es interessiert mich auch. Ich spiele halt auch gern mit einer Kamera rum. Ich mag mir anschauen, wie ich das Licht irgendwo aufstellen muss. Ich mag mir überlegen, was ich machen kann, damit der Sound ein bisschen besser wird.
Du möchtest endlich deine Wunschmandanten gewinnen und dich oder deine Kanzlei auf das nächste Level bringen? Mit den richtigen Marketingmaßnahmen ist das möglich. Mein Team von Legal Concept und ich helfen dir sehr gern dabei, deine Kanzlei professionell und effizient zu vermarkten. Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch und erfahre, wie wir dich unterstützen können. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich!
Und dann habe ich all diese Sachen zusammengefügt und habe dann mir daraus irgendwie so eine Persönlichkeit draußen auch aufgebaut. Und das andere, was ich gemacht habe, ich bin der Meinung, ich bin davon überzeugt, ich hätte dieses ganze Wissen, das ich heute habe, zumindest im österreichischen Recht, nicht bekommen können, wenn bei uns die Unis nicht sehr günstig wären. Weil wenn ich mir anschaue, dass ich in den USA für ein Jahr studieren $52.000 hinlegen muss oder mehr, dann ist das sehr prohibitiv. In Österreich habe ich die Möglichkeit bekommen, hier an der Uni und im Juridikum für vergleichsweise sehr wenig Geld zu studieren. Aber dieses Geld ist ja auch aus den öffentlichen Töpfen gekommen. Es gibt Leute, die haben Steuern dafür gezahlt, damit ich dann diese Studie machen konnte. Deswegen denke ich mir, wenn ich mit öffentlichen Geldern meine Ausbildung machen kann, dann finde ich es irgendwie schade, wenn ich dann dieses ganze Wissen, das ich mir zusammengesammelt habe, dann einschließe und sage, so, okay, jetzt bin ich aber trotzdem nochmal der Gatekeeper und du musst mir jetzt für dieses ganze Wissen, ich gebe dir nichts davon her, nicht einmal im Ansatz,
nur gegen
außer du zahlst mir noch einmal was dafür, obwohl du eh schon mit deinen Steuern vorher ein bisschen dazu beigetragen
hast. Aber da haben wir jetzt wieder diesen sozialen Werteansatz von dir, den ich vorhin auch schon
angesprochen habe. Also,
ich glaube, das sagt sonst niemand.
Mein Zug, also ich finde es einfach, ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das ich belauscht habe in einem Lokal nahe Ippenplatz. Da hat jemand gesagt, ja, ich habe da dieses rechtliche Problem und ich habe diesen Rechtsanwalt gehabt. Und er hat dann immer irgendwelche E-Mails geschrieben. Ich habe nicht verstanden, was er eigentlich gesagt hat. Ich meine, ich habe dann eh gewonnen, glaube ich, aber ich habe eigentlich nicht gewusst, was er mir sagen will, und der hat dann für diese E-Mail dann immer so 200-300 Euro verlangt. Und ich habe es ihm halt zahlt, und ich finde, das ist halt, ist halt schade, oder?
Ja, aber das ist
wenn die Person, weil du willst, wenn ich mir eine Küche machen lasse von einem Handwerker, dann kann ich mir das Ganze anschauen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich kann es vielleicht noch irgendwie verstehen.
Ja.
Weil jetzt habe ich eben dieses wunderbare, schöne, tiefe Waschbecken, das ich haben wollte, damit spritze ich es nicht mehr die Kuchel an, damit habe ich irgendwie mehr so ein Warum ich jetzt dieses Geld ausgegeben habe.
Ja, man sieht halt direkt das Ergebnis. Genau. Ja.
Und wenn ich aber auf der anderen Seite dem zuhöre, der sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was da passiert ist, ich bin da, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, ich war da mit diesem Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt war am Lenkrad, ich bin irgendwo hinten auf der Rückbank gesessen oder vielleicht im Kofferraum sogar, habe eigentlich gar keine Ahnung gehabt, wo die Reise hingeht, und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt sind wir jetzt da, und übrigens, das kostet so viel. Das ist natürlich das Erlebnis und diese Überlegung, warum ich jetzt dafür das Geld hergebe, fehlt irgendwo. Und jetzt losgelöst von dem, ich möchte ein Geld damit verdienen, ich bin einfach der Meinung, ich finde es schade, wenn Rechtsanwältinnen oder Juristinnen allgemein so wahrgenommen werden, als diese Wesen im Elfenbeinturm, die in dieser komischen Sprache sprechen, dieses komische Wissen haben und das nur gegen sehr, sehr viel Geld mit anderen Leuten teilen wollen, und alle anderen sind so die Würmchen, auf die herabgeschaut wird.
Ich schneide genau diese Aussage aus dem Podcast dann raus für meinen Pitch bei den Anwaltskanzleien, weil wenn ich da mit sehr vielen Anwälten immer wieder spreche, dann frage ich so, ja, warum soll ich irgendwelche Videos, warum soll ich was auf Social Media machen? Und ich so, Leute, ihr seid in eurer Bubble gefangen und ihr habt absolut nichts mit dem, was da draußen abgeht, zu tun, und ihr sprecht nicht die Sprache der Mandanten. Das ist wirklich auch immer ein Punkt, den ich hervorhebe und sage, ihr müsst, also dann kommt doch ganz oft die Frage, wie soll ich jetzt in einem 30-Sekunden-Video mein ganzes Wissen einbringen? Sollst du ja gar nicht, um das geht's. Ja.
Nein, falsch, nicht verstanden.
Nicht verstanden, ja.
On that note, also ich mach halt allgemeine Videos, weil, ich meine, so wie ich Rechtswissenschaften verstehe oder wie ich Gesetze verstehe, sind das Spielregeln für das Zusammenleben in unserer Welt. Und wenn ich diese Spielregeln halbwegs verstehe, dann tue ich mir leichter. Wenn ich weiß, ich darf dieses oder jenes nicht, ich darf nicht bei Rot rübergehen, weil sonst gibt es nämlich, kriege ich dieses oder jenes als negative Konsequenz, dann kann ich mich dann noch immer entscheiden, mir ist es wurscht und ich gehe trotzdem bei Rot rüber und ich nehme diese Konsequenz in Kauf. Oder, na, ich möchte eigentlich lieber nicht, dann warte ich lieber, bis es grün ist. Gut, aber das ist sehr vereinfacht, was es in vielen Bereichen zu beachten gibt. Und ich möchte, mit vielen meiner Videos ist es mir darum gegangen, Leuten eine Art Gefühl oder zu sagen, hey, es gibt gewisse Muster. Wenn du diese Muster erkennst, dann bist du an einer Weggabelung und kannst entweder A machen oder B.
Mhm.
Und wenn du nicht sicher bist, ob du A oder B machen willst, dann gibt es so diese magischen Geschöpfe namens JuristInnen, die dir vielleicht helfen können, für dich selber besser herauszufinden, was A oder B ist. Ich sage den Leuten nicht, du musst das machen. Ich sage dir nicht, ich bin ja auch nur ein Berater, ja? Am Ende des Tages ist es deine eigene Entscheidung. Aber wenn du jemanden, der vielleicht an dieser Weggabelung schon mal war mit sehr vielen anderen Leuten oder der dir besser sagen kann, was hinter der Gabelung A oder B passiert, haben möchtest, dann könntest du jemanden hinzuziehen. Aber bis dahin sage ich dir nur, ich möchte dir nur beschreiben, Achtung, da gibt es gewisse Situationen, wenn du dich dort befindest, dann sei vorsichtig und unterschreib nicht irgendwie gleich einmal alles. Sag nicht zu allem Ja und Amen, sondern überlege mal. Und das sind halt Videos, die habe ich halt allgemein gemacht. Und da kann man mir beim Reden zuhören, da hört man meine Stimme, da sieht man, wie ich gestikuliere, da merkt man vielleicht ein bisschen was von meiner Ausstrahlung, wie ich drauf bin, ob ich besonders schnell rede, ob ich besonders langsam, leise rede. Und dann kann sich eine Person entscheiden, spricht mich das an, ja oder nein. Wenn jemand unbedingt den Bulldog haben will, der die Gegenseite vor Gericht zusammenkeift und zerfetzt, dann bin es vielleicht nicht ich.
Mhm.
Es gibt aber jede Menge Kolleginnen und Kollegen da draußen, die das können. Viel besser als ich.
Die das zeigen sollten.
Und die das machen wollen.
Ja.
Und die können sich dann halt auch gern so positionieren.
Genau, und cool, da jetzt sagst du eh schon positionieren, um das geht es ja auch. Und das möchte ich ja auch den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten klar machen. Heutzutage ist es so wichtig, sich einfach zu positionieren. Also genau mit diesen Aspekten, die du jetzt auch aufgezählt hast. Man muss sich ja nicht irgendwie verstellen oder wie auch immer. Es geht ja eigentlich wirklich nur darum, seine Persönlichkeit zu einer Marke zu machen, weil am Ende des Tages, man sieht es eh, kaum ein Anwalt, eine Anwältin bleibt in irgendeiner Kanzlei für immer und ewig, und das ist, also Social Media oder generell Positionierung, Personal Branding ist ja nicht nur ein Vehikel, um mehr Mandanten zu gewinnen, sondern auch seinen Marktwert zu steigern und zu halten. Ne? Also das heißt, hast du dir eine richtige Personal Brand jetzt schon aufgebaut oder hast du da irgendeine Strategie dahinter?
Naja, oder also ich meine, ich sage zum Beispiel, der Beginn der meisten meiner Immigration Law Videos auf Englisch ist: Hello, I'm Patrick, I'm your friendly immigration lawyer from Vienna, Austria.
Okay.
Also es ist, ich kann richtig ungut werden, wenn das sein muss.
Ja.
Ich kann es auch. Aber ich möchte es nicht. Es gibt Leute, die wollen eben wahrgenommen werden als, boah, oh Gott, wenn ich den Namen von dieser Person lese, auf der Gegenseite, dann weiß ich einfach, was wird. Die Person ist nicht gescheiter als ich, sondern ist einfach unglaublich ungut.
Ja.
Und das ist einfach so, du kriegst einfach schon so ein, ugh, die schon wieder.
Ja.
Und wenn man diesen Job halt länger macht, dann trifft man ja auch alle möglichen immer Charaktere wieder. Und man weiß dann schon, okay, jemand ist angenehmer oder jemand hat mehr Handschlagqualität, mit jemandem kann ich halt vielleicht off the record auch mal Sachen besprechen, wo ich dann der Meinung bin, okay, das wird für beide Mandantinnen, also deren und unsere, einfach die beste Lösung sein. Und gibt dann andere Leute, da weiß ich einfach, da sage ich das und die wird das dann verwenden, um mir das nächste Mal einen Hakel ins Kreuz zu hauen.
Das stimmt.
Muss man sich überlegen, ob man das machen möchte. Ich will einfach so nicht wahrgenommen werden. Und nochmal zu deinem Ding mit Positionierung. Wir sind jetzt, wir können alle nicht in die Zukunft schauen, auch wenn ich vorher von 2029 gesprochen habe, aber wir sind jetzt tendenziell, es besteht die Möglichkeit, dass wir uns jetzt ein bisschen in so einer Weggabelung befinden, wo noch nicht klar ist, wie wir in der Zukunft zum Beispiel suchen werden. Jetzt ist Google noch sehr stark. Wir wissen nicht, ob Google noch immer in 10, 15 Jahren genauso stark sein wird wie jetzt. So, wird eine Person, die juristische Rechtsberatungsleistung in der Zukunft haben möchte, wird diese Person weiterhin eingeben, Scheidungsanwalt Wien?
Ich hebe wieder hervor, das wird auch gleich ausgeschnitten. Ich sehe schon, das kommt in den Pitch.
Okay.
Danke, dass du das alles für mich machst.
Ich schicke dir meine Rechnung.
Passt, nehme die Zahlen, weil das passt.
Nein, aber schreibe ich dann rein, was ich, Scheidungsanwalt Wien irgendwie rein? Oder werde ich einfach nur irgendeinem Device, das ich irgendwann in meinem Körper trage, sei es etwas, was ich in meinem Ohr habe, dieses Rabbit-Ding, das vor kurzem rausgekommen ist, wo ich einfach nur auf einen kleinen Knopf drücke und dann sage ich irgendeinen Command und das wirft mir, dann antwortet mir was. Da wird es in der Zukunft darauf ankommen, wie wird denn eine Einzelperson noch gefunden werden? Wenn und nach welchen Kriterien sucht dieses Ding aus? Das Ding wird mir vielleicht nur einen Namen nennen. Und ich weiß noch nicht, welcher Name genannt werden. Wenn ich sage, bitte, ich brauche einen Anwalt in Wien, dann kann es dann sein, dass eben vielleicht ich bin, es können aber natürlich auch die anderen tausenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Österreich sein. Was anderes ist, wenn ich mir einen Namen aufgebaut habe und diese Person in Zukunft drückt ihr Device und sagt, hallo, ich brauche die Nummer von Patrick Kainz. Weil von Patrick Kainz habe ich schon vorhin mal gehört, ich habe mich zu einer Marke gemacht. Und dann bin ich nicht eine Commodity, sondern bin ich ein Specialist in einem gewissen Bereich und dann ist es was ganz anderes. Dann werde ich weiterhin gefunden werden. Wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt, aber wenn ich nicht irgendwie schaue, dass das Ding, dass ich nicht Scheidungsanwalt 3 in der Liste bin,
sondern eins
oder noch besser, ich bin, keine Ahnung, Vorname, Nachname, Theresa Kamp, was auch immer, und die Person, die sucht, weiß, sie will mit Theresa, sie hat von Theresa Kamp schon mal gehört, sie möchte mit Theresa Kamp zusammenarbeiten und sagt dann auch, bitte, ich will jetzt nur den Kontakt von Theresa Kamp, sind alle anderen weg.
Und selbst wenn jetzt nicht direkt nach einem Namen gefragt wird, hinter diesem ganzen AI-Tool steckt ja immer ein Algorithmus.
Genau.
Und den Algorithmus fütterst du halt mit Content. Und wenn kein Content da ist, dann kennt dich der Algorithmus halt einfach nicht. Ja? Also das ist die einfache...
Im Moment ist
Rechnung dahinter.
Absolut richtig. Und das ändert sich auch ständig. Und im Moment zum Beispiel ist Reddit der heiße Scheiß.
Ja.
Weil im Moment, alles, was du googelst, wird im Moment geschaut, ob es dazu Content von Reddit gibt. Fast alles, was ich suche, außer wenn es halt juristische Sachen sind, weil ich halt Riss zum Beispiel dazu schreibe, wird mir wahrscheinlich auch irgendwo ein Reddit-Artikel. Also beispielsweise, wenn ich mir eine neue Kamera kaufe und ich sage, oder ich überlege mir eine neue Kamera zu kaufen und ich sage, Soll ich jetzt lieber die Sony Alpha 7 oder die Sony Alpha 6400 kaufen? Dann ist die Chance recht groß, dass ich auf irgendeinen komischen Thread bei Reddit komme und das dort nachlese.
Wo schon ganz viele Leute ihren Senf dazu gegeben haben.
Genau. Es geht eben darum, du musst irgendwie vorkommen in diesem Reddit-Thread im Moment. Ja. Wenn die da drin sagen, ja, du stellst eben die Frage, hey, hat jemand irgendwie Erfahrungen mit Scheidungsanwälten in Wien? Und da sagt jemand da drin in diesem Chat, und dieser Chat ist nicht allzu lang her, nicht vor 5 Jahren, sondern ist vielleicht vor einem halben Jahr, und da sagt jemand, ja, beispielsweise nimm die Theresa Kamp, mit der habe ich gut, von der habe ich viel gelesen oder so, dann ist die Chance recht groß, dass dann jemand das auch nutzt.
Und es gibt auch jetzt schon Studien dazu, dass gerade die neueren Generationen, die jüngeren Generationen auch gar nicht mehr, egal ob das ein Rechtsanwalt oder ein Restaurant oder irgendeine Fashion-Boutique ist, dass die eigentlich gar nicht mehr googeln, sondern auf dem Social Media, also auf der Social Media Plattform ihrer Wahl direkt das unter Anführungszeichen googeln, also suchen. Ja,
absolut.
Und,
wenn ich auf TikTok nicht bin und die Leute suchen aber über TikTok,
dann bist du nicht vorhanden.
Dann bin ich nicht existent, und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dieses Marktsegment vielleicht nicht so leicht erreichen. Ich kann das Marktsegment vielleicht auf andere Art und Weise erreichen, aber es ist schade, wenn ich es nicht versuche, auf jede Möglichkeit, die mir irgendwie zur Verfügung steht. Und nochmal, das ist jeder und jede kann sich entscheiden, das machen zu wollen.
Ja, ja, es ist schon auch wichtig hervorzuheben. Also jetzt haben wir von vielen Plattformen gesprochen, was man schon klar sagen muss. Man muss sich als erster positionieren, eine Strategie finden und dann auch eine Plattformstrategie für sich festlegen, weil weiß nicht, als M&A-Team muss man jetzt überlegen, wie viel bringt es wirklich, also Zeit und Geldaufwand, jetzt TikTok zu bespielen, macht als Scheidungsanwalt vielleicht mehr Sinn. Ja, also das muss man schon dazu sagen, aber grundsätzlich sind wir da auf derselben Seite. Wie würdest du es ungefähr einschätzen, wie viel Zeit pro Woche investierst du in Social Media?
Es ist wirklich schwer zu beziffern, weil wenn ich jetzt nebenbei irgendwo, wenn ich selber auf Instagram, ich hole mir was zu essen, warte bis ich hole mir irgendwo was ab, warte bis ich beim Supermarkt meiner Wahl mir mein Weckel zusammengestellt wird, und währenddessen schaue ich auf Instagram, ich sehe irgendwas zum Beispiel von lto.de, was ich interessant finde, irgendeine Entscheidung in Deutschland, die ich denke, okay, das könnte auch ähnlich sein in Österreich, oder ist einfach interessant, weil ich mir das noch nicht überlegt hatte. Mhm. Ich teile das auf Instagram in einer Story. Ist das dann jetzt auch schon Zeit, die auf Social Media aufgewandt wird? Ich würde sagen, ja. Wie ist das mit, wenn ein Funnel so funktioniert, dass die Leute dir dann eben Nachrichten über die einzelnen Plattformen schicken, um dann zu sagen, hey, kannst du mir mit Problem X oder Y helfen? Und du nimmst dir die Zeit, um dann zu sagen, ja, sorry, ich glaube, die DMs jetzt auf Instagram sind nicht der richtige Ort, um deine Scheidung zu besprechen. Und ich möchte auch bitte nicht, dass du mir irgendwelche Screenshots von, ja, oder was auch immer, ja, über eure ehrlichen Probleme schickt, sondern bitte macht das offiziell, schickt uns eine E-Mail-Anfrage an unser Office. Wir werden dann schauen, dass wir uns so schnell wie möglich bei dem melden. Ist auch schon wieder Zeit, die reingeht. Und dann natürlich halt die ganze Content-Erstellung. Also natürlich sind ein paar Stunden pro Woche. Aber nochmal, im besten Fall, nur zu meinem Beispielsvideo von vorher zurückkommen, das auf YouTube lebt und mir seit Jahren immer wieder Mandate verschafft, das ist hochgerechnet die Zeit, die ich damals investiert habe. Wenn ich Netzwerken gegangen wäre, wenn ich geschaut hätte, dass ich in irgendeiner, was auch immer, in irgendeiner Kolumne irgendwo vorkomme, das wäre auch alles Zeit gewesen. Und so lebt das halt, und ich bin in der zweitbesten Suchmaschine der Welt, die derzeit YouTube ist. Und werde dort gefunden. Und die Leute können sich das anschauen und können gleich noch einmal nicht nur etwas von mir lesen, sondern kriegen sogar auch kriegen halt einen noch besseren Eindruck von mir, weil sie halt andere Sinneswahrnehmungen von mir kriegen. Sie sehen meine Stimme, sie sehen mein Gesicht, sie sehen meine Gestik, meine Mimik, was auch immer.
Ja.
Und haben dann schon einmal am Ende des Tages, ich bin jetzt nicht so viel besser als die anderen da draußen.
Du bist nur da, du bist sichtbar.
Ich bin einfach da, ich gebe den Leuten die Möglichkeit zu sehen, wie ich bin. Und auf manche Leute spricht das an, andere Leute wird das abstoßen. Ist fein, wir sind in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Es wird andere Leute geben, die diese Person abholen. Vielleicht will ich mit der auch gar nicht zusammen. Vielleicht würden wir gar nicht viben. Es ist wurscht. Ich erreiche die Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Und die sind bereit, mir zu vertrauen und mir Geld anzuvertrauen. Und das ist einfach fein. Und das würde ich hätte das nicht erreicht, wenn ich Social Media nicht genutzt hätte. Ja.
Jetzt aber wichtige Zwischenfrage, warum arbeitest du noch nicht mit uns zusammen?
Sie machen wir jetzt eh schon. Nein, aber ich meine, ich würde auch gerne irgendwann mal irgendwie so ein Seminar oder irgendwas einmal machen. Und ich glaube, das könnten wir ganz gut.
Treiben wir das mal aufs nächste Level da.
Ja.
Na, also ich muss echt sagen, du machst es gut. Ich habe das von Anfang an mitverfolgt und ich habe ja auch in der Branche ein bisschen mitgekriegt. Ja, da gab es einige, die dann das vielleicht auch ein bisschen belächelt haben. Und ich habe halt auch immer gesagt, hey, Hauptsache macht was. Und unterm Strich wird er viel, viel mehr davon haben. Und ihr alle werdet Stress bekommen, weil ihr denkt, warum haben wir nicht viel früher damit begonnen? Ja. Also ich finde es wahnsinnig cool und sehr toll, was du da bisher schon auf die Beine gestellt hast. Ich würde dich jetzt noch passend zu dem Thema gern nach deiner Einschätzung fragen, wie sich das Berufsbild der Rechtsanwältin, des Rechtsanwalts so in den nächsten Jahren deiner Meinung nach verändern wird. Also wird zum Beispiel Social Media fix Bestandteil? Also wird der Anwalt der Zukunft Videos machen müssen oder wie siehst du die Branche da?
Ich habe keine Ahnung. Also ich maße mir nicht an, das zu sehen. Das, was ich versuche, ist, ich verbringe einfach sehr viel Zeit auf YouTube. Ich schaue einfach sehr viel Content von Leuten, die sich mit Marketing sehr gut auskennen, wie sich Gary Vaynerchuk, Chris Doe beispielsweise.
Mhm. Sarah Sama.
Sarah Sama. Nein, aber ich schaue halt eben Leute, die nicht unbedingt ich weiß, du machst auch andere Sachen, aber Leute, die halt als ganz, die, weiß ich, Gary Vaynerchuk, der immer davon erzählt, dass er das Wine-Business seines Vaters verbessert hat. Chris Doe, der in Wirklichkeit eigentlich angefangen hat als eine Grafikagentur und einfach sich dann Gedanken gemacht hat, wie er sein eigenes Grafikbusiness skalieren kann und wie er anderen Leuten helfen kann, besser zu werden und daraus einfach ein riesiges YouTube-Imperium aufgebaut.
Ja.
Und ich höre diesen Leuten einfach zu und dann denke ich halt mit, höre mir diese Sachen an und überlege, okay, wie kann ich das übertragen vielleicht auf das, was bei uns in der Zukunft passieren wird? Weil wir sind meistens nicht in Sachen die allerschnellste Branche.
Nein.
Also kann ich mir noch einmal anschauen, was bei den anderen funktioniert, was bei den anderen vielleicht nicht funktioniert und muss dann vielleicht die gleichen Fehler nicht machen in der Zukunft. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird einfach nur noch schneller werden alles. Und ich glaube, die Leute wollen sich noch persönlicher abgeholt fühlen.
Ja.
In manchen Bereichen.
Sehe ich auch so.
Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich weiterhin die Kraft und die Zeit und die Muße haben werde, mich damit auseinanderzusetzen, um was auch immer kommt, rechtzeitig darauf zu reagieren. Und ich glaube, dass die Sachen, die ich bisher in den schon bestehenden, beispielsweise Plattformen gelernt habe, dass ich mir dann ein bisschen leichter tun werde, auf das, was bei den Plattformen der Zukunft passiert, reagieren zu können und dann eben die Sprache dieser jeweiligen Plattform recht schnell hoffentlich so zu verstehen, dass ich dort auch Leute erreichen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch der beste Weg.
Und eine Person, die heute, und es wird in Zukunft auch wieder, muss nicht TikTok, es wird sicher das nächste TikTok kommen.
Mhm.
Wissen alle vielleicht noch nicht, was es ist. Aber da, den Fehler, den man einfach nicht machen darf, ist einfach nur zu sagen, ach, das ist zu belächeln, das sind ja nur Kinder. Ja, wir sind immer zuerst die Jungen. Facebook war für College-Studierende.
Ja, das stimmt.
Instagram war auch für Anfang 20er, um halt ihre Fotos
vom Essen zu teilen
und vom Badeurlaub und was ich, ihre Gains im Gym herzuzeigen. Und heute siehst du auch ganz, TikTok haben auch die Leute gesagt, das sind ja nur kleine Kinder, die tanzen. Und jetzt findest du aber jedes Business der Welt dort, weil du einfach so schnell, weil es eben jetzt nicht mehr, du folgst jetzt nicht mehr nur einem gewissen Content Creator, kannst du natürlich auch machen, aber es geht eher darum, dort folgst du einem gewissen Interesse.
Genau, und der Algorithmus erkennt ja, für was du dich interessierst.
Und wenn du halt mehrmals schon eingegeben hast, Staatsbürgerschaft Österreich, Staatsbürgerschaft, dann ist die Möglichkeit, dass ich etwas mit Staatsbürgerschaft in Österreich finde und angezeigt wird und dann hat der Patrick Heinz 3 bis 4 Videos dazu, wo auch irgendwo drinsteht, Staatsbürgerschaft in Österreich und ich sage es auch und ich blende es auch ein und die On-Screen-Captions werden auch eingelesen, dann besteht die Möglichkeit, dass die Sachen von mir sehen und sich dann aufgrund dessen möglicherweise dazu entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten oder mit euch zusammenzuarbeiten.
Ja. Du hast zu Beginn jetzt schon einen Einblick in eher privatere Themen auch gegeben. Ich würde dich jetzt gern trotzdem nochmal fragen, wer ist Patrick Heinz eigentlich? Was macht dich aus? Was machst du gern in deiner Freizeit? Wo steckst du deine Energie sonst noch rein, außer in die Juristerei?
Musik ist mir extrem wichtig.
Mhm.
Ich bin auch weiterhin ein bisschen so als DJ tätig. habe das auch während meiner Konsulentinnenzeit gemacht, habe das als Rechtsanwalt gemacht, gehe im Anschluss an dieses Interview, habe ich heute meine Radioshow mit Freunden, die einmal im Monat stattfindet, wo wir halt einfach nur DJ-Musik auflegen und Gast-DJs haben und alles mögliche, solche Sachen.
Werden wir den Link in die Shownotes packen?
Ja, wenn man das möchte. Das ist halt was anderes. Ne? Aber das ist mir eine Sache, die ist mir wichtig. Also ich finde nur Juristerei, ich habe Respekt vor Leuten, ich kann natürlich nachvollziehen, dass es unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Interessen gibt, aber ja. Wenn mir jemand sagt, am Wochenende habe ich nur das Anwaltsblatt gelesen, weil das ist mein größtes Pläsier, dann sage ich, das ist cool, das bist du, das bin nicht ich.
Ja.
Das ist fein. Und mir ist es auch wichtig, wenn sich zum Beispiel jemand bei mir bewirbt, dass diese Person mir nicht nur sagt, oh, ich lese so gern das ÖJZ in meiner Freizeit, und schau, was der VWGH wieder für tolle neue Entscheidungen rausgeballert hat. Natürlich ist das cool, aber ich weiß nicht, ob ich mit dieser Person dann irgendwie, wenn wir uns, was ich in der Küche treffen, unsere Kanzlei, ob ich mit der irgendetwas zu reden habe, wenn die nur Juristerei hat.
Mhm.
Und es ist ja auch wichtig, dass man andere Sachen sieht, die dann wieder die eigene Juristerei beeinflussen. Wir müssen da draußen sehen, was die Probleme sind, damit wir uns darauf vorbereiten können, und dann rechtzeitig darauf reagieren können und schauen können, was sind die Spielregeln, die man da jetzt einzuhalten hat. Was gibt es für neue Problemfelder, was auch immer. Ansonsten, ja, ich bin einfach, ja, ich mag Menschen einfach recht gern. Ich bin recht sozial, glaube ich. Ich bin, glaube ich, so ein versteckter, halb introvertierter, extrovertierter. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, das ist so tagesverfassungsmäßig. Aber das, was mir wichtig ist, ist, dass egal in welcher Form von Interaktion ich mit Menschen trete, dass die nicht danach sich schlechter fühlen und ausgelutschter oder dass ich irgendwie ein Energievampir bin, sondern egal welche Interaktion ich möchte, dass du zumindest gleich gut, wenn ich sogar irgendwie etwas daraus Positives mitnimmst aus dieser Interaktion mit mir. Und das ist in meinem Business so, dass es, wenn du meine DJ-Sets hörst, das ist, wenn wir Basketball spielen oder Boxen gehen, mir geht es nicht darum, dir eine auf die Pfeifen zu hauen, sondern ich möchte mit dir, wenn wir Sparring üben, ich möchte was lernen, ich möchte, dass du was lernst, ich möchte, dass wir beide besser werden. Und das ist halt, glaube ich, eine Sache, die so generell mal wichtig ist.
Nehmen wir an, es gäbe so einen Lawpreneur-Kodex mit allen guten und wichtigen Tipps und Ratschlägen für deine Kolleginnen. Und du könntest da einfach irgendeinen Satz reinschreiben, abschließend mit so einem Tipp. Was wäre der?
Authentisch sein. Weil es macht keinen Sinn. Also nochmal, ich könnte den Pitbull nicht machen. Ich bin es einfach nicht. Ich kann es natürlich, wenn ich der Meinung bin, dass jemand probiert, unsere Mandantinnen oder mich irgendwie zu verschaukeln, dann werde ich richtig unangenehm. Ich kann schon auch unangenehm sein. Aber das als Default, immer als Standard, das wäre für mich nicht authentisch. Jeder sollte das, was er oder sie am besten kann. Ich bin zum Beispiel kein Jäger. Wenn jemand sagt, ich habe meine besten Business-Deals immer gefunden, wenn ich mit anderen Leuten auf die Jagd gehe, ist cool, mach das.
Ja.
Ich wäre da einfach fehl am Platz. Es gibt mir einfach nicht das, was es offenbar dir gibt.
Ja.
Such dir das, was du kannst, wo du dich wohlfühlst, wo du dich natürlich geben kannst, wo du auf der gleichen Wellenlänge mit Leuten bist, die das auch mögen. Und dann ergeben sich die ganzen anderen Sachen wahrscheinlich eh viel leichter. Also wenn du halt jetzt total angestrengt, ich mag Motorsport nicht, aber ich bilde mir ein, ich muss unbedingt jetzt um viel Geld bei Formel 1 in der VIP-Box sitzen. Ich könnte nicht mitreden. Es bringt mir nichts. Es wäre einfach nur peinlich und die Leute würden merken, dass ich das nur probiere, da etwas vorzugeben, was ich nicht bin. Und dann werden sie sich auch denken, was will ich mit der Person überhaupt Zeit verbringen und warum sollte ich dir vertrauen und warum sollte ich dir Business geben? Punkt aus.
Schönes Ende, brauchen wir nichts mehr dazu sagen.
Gut, ciao.
Ciao. Vielen Dank.
Nein, vielen Dank für die Einladung. War cool. Danke dir.
Ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, send die Folge gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht auch hören sollten. Außerdem freue ich mich natürlich über deine Bewertung und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, folge dem Podcast und folge uns auch gerne auf Social Media unter Legal Concept. Mein Name ist Sarah Sammer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.